SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geißler.
Ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Fast zeitgleich sind an drei Stellen der Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 Lecks aufgetreten. Noch sind die Ursachen ja unklar und die Details offen, aber in mehreren Ostsee-Anrainerstaaten und in Sicherheitsbehörden mag man kaum an Zufälle glauben. Es ist die Rede von Sabotage. Nur ein staatlicher Akteur, so das Argument, hätte so viel Know-how und technisches Vorwissen. Herr Küstner aus dem ARD-Hauptstadtstudio, was könnte denn die Absicht hinter einem Sabotageakt sein? Theoretisch.
Nur um das nochmal klarzustellen, wir befinden uns wirklich bislang im Reich der Spekulation. Wenn aber ein staatlicher Akteur dahinter steckt, dann kommt, sagt etwa Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik, für ihn eigentlich nur Russland in Frage. Falls, und wir reden wirklich weiter mit aller Vorsicht im Konjunktiv, das so ist, dann gäbe es verschiedene denkbare Motive, Unsicherheit in Europa zu verbreiten. Und an den Gasmärkten macht sich dies ja auch bereits bemerkbar. Wenn das Vertrauen in die Versorgungssicherheit, in die Netze sinkt, dann steigt der Preis. Und genau das ist passiert. Der Gaspreis ging nämlich sofort in die Höhe, was ja Russland theoretisch nutzt. Aber wie gesagt, sicher ist noch nichts.
Vielen Dank, Kai Küstner. Soweit also der aktuelle Stand in Sachen Nord Stream 1 und 2. Beide Pipelines sind beschädigt. Expertinnen glauben nicht an einen Zufall. Doch auch ohne Leck würde uns Nord Stream 1 ja gerade nicht viel bringen. Vor einigen Wochen hat Russland bekanntlich den Gashahn vollends zugedreht. Eine perfide Attacke auf unsere Energiesicherheit als Reaktion auf die Sanktionen, keine Frage. Doch gleichzeitig ein hausgemachtes Problem, denn Deutschland hat Russland in den vergangenen Jahren zu blauäugig das Gasmonopol überlassen. Ganz anders steht da Polen da. Unser Nachbarstaat hat vorgesorgt und bereits lange vor Kriegsbeginn das Projekt Baltic Pipe in die Wege geleitet. Die Pipeline kann bis zu 10 Milliarden Kubikmeter norwegisches Erdgas nach Polen transportieren. Heute wurde sie eröffnet. Gutes Timing, muss man sagen. Martin Adam berichtet.
900 Kilometer Röhre, davon ein Drittel am Grund der Ostsee. Für Polen 900 Kilometer Unabhängigkeit. Wenn die Baltic Pipe eröffnet wird, das hat der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki schon im Frühjahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine betont, dann geht es für Polen um deutlich mehr als nur ein neues Infrastrukturprojekt. Man hat versucht, das Projekt zu behindern, aber es wurde umgesetzt. Und jetzt zeigt sich, wie wichtig diese Infrastruktur ist, die uns vom russischen Erpresser, der die Pistole an den Kopf des Westens hält, unabhängig macht. Polen war im April das erste Land, dem russische Gasimporte verweigert wurden, als Warschau die Rechnung nicht, wie von Moskau gefordert, in Rubel begleichen wollte. Von der bestehenden Europipe, die Gas aus Norwegen nach Deutschland liefert, zweigt jetzt ein Rohr nach Osten ab, durch Dänemark bis an die polnische Ostseeküste nördlich von Stettin. Kostenpunkt 1,6 Milliarden Euro, je zur Hälfte finanziert durch Dänemark und Polen und mit 250 Millionen Euro gefördert durch die Europäische Union. Warschau hatte sich schon lange vor dem russischen Angriff bemüht, andere Quellen für die Gasversorgung des Landes zu erschließen, nicht nur aus Misstrauen gegenüber Russland, sagt der Energieexperte Piotr Maciążek. Die Baltic Pipe ist auch ein Symbol des Misstrauens zwischen Deutschland und Polen. Deutschland kann direkt aus Norwegen importieren, also hätte Polen norwegisches Gas über Deutschland organisieren können. Warum haben also die Polen eine Pipeline gebaut, die Deutschland umgeht? Wahrscheinlich aus demselben Grund, aus dem Deutschland eine Pipeline gebaut hat, die Polen umgeht. Nord Stream. Für Polen immer schon das Signal, lieber selbst vorzusorgen. 15 Jahre nachdem die ersten Verträge unterschrieben wurden, können ab Anfang Oktober bis zu 10 Milliarden Kubikmeter Gas aus Norwegen nach Polen fließen, etwa die Hälfte des polnischen Jahresbedarfs vor der Energiekrise. In der Theorie. Praktisch war bis wenige Tage vor der Eröffnung nicht klar, ob und wie viel Gas überhaupt fließen wird, denn Polen hat sich eine Pipeline gebaut, aber keine Lieferverträge abgeschlossen. Nur wenige Tage vor der Baltic Pipe Eröffnung dann die Nachricht, der norwegische Versorger Equinor wird jährlich 2,4 Milliarden Kubikmeter Gas liefern. Zusammen mit den geschätzt 3 Milliarden Kubikmetern, die Polen selbst im norwegischen Shelf fördern möchte, und den Flüssiggasimporten soll das den polnischen Bedarf decken, verspricht die Regierung. Sonst sieht Energieexperte Piotr Maciążek nur eine Lösung, eine schmerzhafte. Die Gaspreise seien so hoch, sagt er, dass in diesem Winter der Verbrauch vermutlich von allein zurückgehen werde.
Und das ist schon wieder ähnlich wie bei uns hier in Deutschland. Polen hat heute die Gaspipeline Baltic Pipe eröffnet und kann damit seinen Bedarf decken dank Erdgas aus Norwegen. Ein Bericht war das von Martin Adam. Wer Angehörige pflegt, läuft Gefahr, an einem Burnout zu erkranken und spätestens im Alter Armut zu leiden. Zwei Fakten, die abgegriffen klingen mögen, weil wir sie schon so oft gehört haben und die dennoch nicht an Brisanz verlieren. Heute hat der Sozialverband Deutschland VDK in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW eine Studie veröffentlicht mit dem Ergebnis, jeder Fünfte, der zu Hause pflegt, ist von Armut bedroht. Bei den Frauen ist der Anteil noch höher. Der Sozialverband VDK fordert deshalb ein sogenanntes Pflegegehalt. Darüber konnte ich sprechen mit VDK-Präsidentin Verena Bentele. Frau Bentele, definieren Sie doch nochmal, was bedeutet denn Armut konkret in diesem Kontext?
Erstmal spricht man von Armut bei den Menschen, die eben weniger als 60% des sogenannten Meridianeinkommens haben. Und ganz problematisch ist die Situation eben für die Menschen, die jetzt ihren Beruf reduziert haben oder aufgegeben haben, um Angehörige zu pflegen und die damit in der Zeit der Pflege kein Einkommen haben und vor allem, die eben auch kaum Rentenpunkte erwerben. Man kriegt für die Pflege Minimalrentenpunkte, die aber sofort gekürzt werden, auch wenn man die Unterstützung eines Pflegedienstes, auch wenn es nur 15 Minuten am Tag sind, in Anspruch nimmt. Und das heißt dann für die Menschen, dass ihnen wirklich die Altersarmut droht. Und es betrifft eben vor allem Frauen, die ja den Hauptteil der Pflege immer noch tragen.
Jetzt fordern Sie als Lösung sozusagen ein Pflegegehalt. Können Sie mal vielleicht kurz erklären, wie genau sollte das ausgestaltet sein?
Ja, also wir haben in unserer Studie, die das DIW Berlin für uns durchgeführt hat, ermittelt, dass eben die Prävention und das Bekämpfen von Armut am besten funktioniert, wenn Menschen, die pflegen, ein Gehalt kriegen, das sich an den Bedarf des Pflegebedürftigen orientiert. Also je mehr Unterstützung jemand braucht, desto höher ist eben auch der Lohn. Und das heißt eben, das andere Modell wäre, je besser jemand verdient, desto mehr bekommt er eben einen Lohnersatz. Das wäre so das Modell Elterngeld, würde aber insbesondere natürlich denen helfen, die vorher auch schon viel verdient haben. Und wir sagen eben ganz klar, die Pflege ist immer gleich viel wert, egal ob das eine Person macht, die vorher viel oder die vorher nichts verdient hat. Und deswegen ist eben der Bedarf der Person, die gepflegt wird, in unseren Augen eigentlich die richtige Grundlage, um dann den Lohn zu ermitteln. Und man muss sich ja immer ein bisschen über die Zielsetzung Gedanken machen. Ist das Ziel eben wirklich, Menschen zu motivieren, aufzuhören zu arbeiten? Also zum Beispiel eben auch Männer, die mehr verdienen. Oder ist das Ziel wirklich, denen zu helfen, die eh schon Geringverdienerinnen und Geringverdiener sind, die vielleicht gar nicht arbeiten, denen eben Unterstützung zu geben, damit sie vor der Armut geschützt sind? Und ich würde immer sagen, der wichtigste Schutz muss eben sein, dass Pflege nicht arm macht, dass die nächsten Pflege nicht die Armutsfalle der Zukunft wird. Und da wäre eben eine Gerechtigkeit, eine Verteilungsgerechtigkeit mehr erreicht, wenn man wirklich den Menschen einen Lohn zahlt, egal von welchem Lohnniveau sie kommen.
Jetzt gibt es ja bereits das sogenannte Pflegegeld, also das ist schon gelebte Praxis. Das geht zwar direkt an den oder die Pflegebedürftige, aber landläufig gilt ja eigentlich, das wird ohnehin dann weitergereicht an die Angehörigen, die eben pflegen. Warum reicht Ihnen das als VDK nicht?
Das Pflegegeld ist kein Lohn im eigentlichen Sinne, weil das viel zu oft von den Familien dafür verwendet wird, all die Kosten zu tragen, die eben nicht finanziert und bezahlt werden, wie zum Beispiel Medikamente, die man eben selbst finanzieren muss. Und in vielen Familien und Pflegekonstellationen wird deswegen das Pflegegeld eigentlich eher für die pflegebedürftige Person herangenommen und eben nicht so sehr für die pflegenden Angehörigen. Außerdem ist man natürlich mit dem Pflegegeld nicht so gut sozialversichert. Pflegeversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, wie wir uns das eben wünschen.
Sagt VDK-Präsidentin Verena Bentele. Laut einer neuen Studie ist jeder fünfte Mensch, der Angehörige zu Hause pflegt, armutsgefährdet. Der VDK fordert deshalb ein sogenanntes Pflegegehalt. Und jetzt noch der Blick auf die Börse. Rauf und runter ging es heute beim deutschen Leitindex DAX. Zu Börsenschluss steht er bei 12.140 Punkten. Das ist ein Minus von 0,7%.
Sie verirren sich? Dann fragen Sie bitte nicht den DAX, wo es hingeht. Der hat nämlich heute gar keine Ahnung. Da ist auch eine Studie der Deutschen Bank nicht förderlich, die heute veröffentlicht wurde. Da wird die These aufgestellt, dass es irgendwann vorbei sein könnte mit den am Ende unterm Strich immer wachsenden Aktienkursen, wie das ja in den letzten 40 Jahren der Fall war. Darauf sei kein Verlass mehr, weil Regierungen bei stützenden Maßnahmen weniger die Aktienmärkte als vielmehr die Bekämpfung der Inflation berücksichtigen würden. Ob das nun der Grund ist, warum ausgerechnet die Aktien der Deutschen Bank heute die großen Verlierer im DAX sind, ist eher unwahrscheinlich. Tatsache ist, die Papiere verlieren heute 3,3% und sind Schlusslicht im DAX. Am meisten gefragt waren heute Aktien von Zalando, die legten um knapp 4% zu. Volker Hirt, ARD Börse, Frankfurt.